Die OS Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
OS Radio 104,8. 100% Region Osnabrück.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Kreistagssitzung.
Tagesordnungspunkt 8, erste Nachtragshaushaltssatzung und erster Nachtragshaushaltsplan 2025 mit dem ersten Nachtragsstellenplan. Es ist so kompliziert, wie es sich anhört. Wir haben verschiedenste Anträge. Wir haben einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion 560-1. Wir haben einen Antrag der Grünen FDP-CDW-Gruppe mit der Nummer 560-3 und wir haben eine alternative Beschlussvorlage der Verwaltung mit der Bezeichnung 560-4. Die anderen hätten sich dadurch erledigt, die anderen Vorlagen. Wird um Vorstellung der Anträge das Wort erbeten? Dann würde ich es sagen, sonst bitte, wie ist die ergänzende Vorlage der Verwaltung zu verstehen? Weil darauf bezieht sich ja die ein oder andere. Aber im Kreisausschuss, den wir hatten, da sind ja nicht alle mit dabei, deswegen ein paar Sätze zur Beschlussempfehlung, weil das ja auch wieder eine komplizierte Abstimmung ist.
Sehr gerne. Die Ergänzungsvorlage der Verwaltung 560-4 bezieht sich auf den Antrag der Grünen, das ist die Vorlage 560-3 und setzt diesen Vorschlag in eine Verwaltungsvorlage um, sodass der Nachtragsstellenplan umgesetzt werden kann.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Top? Johannes Eichholz.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt. Ich habe niemanden getroffen, auch im älteren Semester, der sich daran erinnern kann, dass es in diesem Landkreis jemals einen Nachtragshaushaltsplan gab. Das kann natürlich sein, dass ich jetzt nicht in die Historie vollständig hervorgedrungen bin, aber auf die letzten 30 Jahre, auf die wir hier in der Fraktion zurückblicken können, ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Und jetzt, man höre und staune, greift man, um den Personalaufwuchs weiter ausdehnen zu können, noch auf dieses letzte Mittel zu und schafft einen, wie immer, beispiellosen Stellenzuwachs über diesen Nachtragshaushaltsplan. Ich will mich in der Bewertung kurz fassen. Die CDU-Fraktion steht dem grundsätzlichen Stellenzuwachs, der hier seit Jahren beim Landkreis grassiert, sehr kritisch gegenüber. Wir hatten in den Grünen und der FDP da auch mal starke Partner an der Seite. Dieser Weg ist offensichtlich aufgegeben worden. Wir haben in dieser Legislaturperiode allein und in der Wahlperiode davor es mit Organisationsuntersuchungen versucht. Wir haben immer wieder in Aussicht gestellt, einzelne Stellen, die vorgeschlagen sind, zu diskutieren, immer ohne bahnbrechenden Erfolg. Letztendlich haben wir in diesem Jahr mit dem Haushalt einmütig ein Stellenmoratorium beschlossen, was die Mechanismen des Stellenzuwachses zumindest nachvollziehbar darstellen soll und eigentlich einer Kompensation Vorschub leisten soll, die dafür sorgt, dass, wenn ich eine neue Aufgabe mit einer Stelle versehe, ich irgendwo anders auch zu der Konsequenz kommen muss, dass irgendwas wegfällt. Aber leider bleiben auch alle Sonntagsreden dazu Lippenbekenntnisse. Wir kriegen diesen Stellenzuwachs jetzt über diesen Nachtragshaushaltsplan vorgelegt. Jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung, das ist eine Sache, bei der wir grundsätzlich auch dafür gewesen wären. Weil wir genau sehen, dass in den Bereichen Jugend- und Gesundheitsdienst diese Bedarfe auch da sind. Da hat es eine Untersuchung gegeben, gerade im Jugendbereich, ich will ja gar nicht inhaltlich jetzt in die Tiefe gehen, die das als Erfordernis klar aufgestellt hat. Und da sind wir die Letzten, die dem nachher entgegenstehen, auch einer Stellenbesetzung auch fürs nächste Jahr mit diesem Nachtragshaushaltsplan möglicherweise schon den Weg zu ebnen. Aber die neue Strich-4-Vorlage, die jetzt hier zur Abstimmung steht, die jetzt in den letzten Tagen hereingeschneit kam, die setzt dem Ganzen die Krone auf. Und da muss man einfach nur in die Benennung der finanziellen Auswirkungen gucken. Sind die finanziellen Auswirkungen in der ursprünglichen Vorlage noch mit 695.000 Euro beschrieben, wird hier mal eben eine Strich-4-Vorlage auf den Tisch gefegt und plötzlich sind es 1,7 Millionen Euro jährliche Personalkosten, die uns in den nächsten Jahren erwarten. So funktioniert das hier mit dem Stellenzuwachs. Da wird einmal mit der Feder gestrichen und schon ist es auch letztendlich der Höhe nach gar nicht mehr bezifferbar. Die Landrätin hat sicherheitshalber gerade gar nicht gesagt, als sie was zum Nachtragshaushaltsplan sagen wollte. Hier wird letztendlich nur dem weiteren Stellenaufschub Vorschub geleistet, ohne dass man die eigenen Prinzipien, die wir hier beschlossen haben, einhalten. Besonders beeindruckend finde ich, dass wir in der Vorbereitung auf diese Sitzung den Nachtragshaushaltsplan natürlich vorberaten haben. Und da war die eindringliche Bitte von uns, dass bei dem Stellenzuwachs, den die Landrätin über den Bereich Jugend und den Gesundheitsdienst hinaus plant, bitte eine Prioritätenliste vorliegt, so wie jeder von uns, der das machen muss, wenn er irgendwelche Dinge zu erledigen hat. Und da war die lapidare Aussage, das könne sie nicht. Ist es klar, dass ein Fachvorstand hier möglicherweise seine eigenen Fachdienste verteidigen muss, auch wenn es um Personal geht? Aber wir haben die Erwartung an eine Hauptverwaltungsbeamte, dass sie die Ressourcen, die eingesetzt werden, an die vorhandenen Ressourcen anpasst. Das passiert hier nicht. Hier wird der Säckel geöffnet. Hier wird über das Personal eine Ausgabe mehr als verdoppelt mit einem Federstrich, ohne dass hier eine große Diskussion gleich stattfinden wird. Ich ahne das schon. Das ist eine Sache, die wir als CDU nicht mittragen und vor allem nicht mehr mittragen. Diesen Weg, dem hier jetzt völlig ungeniert nachgegangen wird, ist nicht der Weg der CDU-Fraktion. Dankeschön.
Weitere Wortmeldungen hierzu? Maren Gut, Jutta Olbricht. Aber bevor Maren anfängt, eine Anmerkung der Landrätin zur Klarstellung.
Ja, einmal nur zur Sache, Johannes. Es gab einen Nachtragshaushaltsplan 2015 unter dem ersten Kreisrat Stefan Muhle. Du hast von Nachtragshaushalt gesprochen.
Maren Gut, dann Jutta Olbricht und jetzt war ich mir nicht sicher, Matthias Seestern-Pauli. Das ist bis jetzt die Rednerliste. Maren.
Ja, das gab es noch nie. Es gab vor 50 Jahren oder 100 Jahren auch noch kein Telefon. Wir müssen nicht alles so machen, wie es noch nie war. Ich nehme jetzt erstmal nur Bezug auf den Antrag von uns. Danke. Komm, beschimpf mich mehr. Ich bin gerade schon als Moratoriumsverräterin beschimpft worden. Also macht noch mehr. Kommt, ich stehe jetzt hier. Ja. Den Antrag wollten wir eigentlich gar nicht zum Kreistag stellen, weil es geht tatsächlich um anonyme Stellen. Wir haben ihn jetzt anonymisiert gestellt, was die Kompensationsvorschläge betrifft. Eigentlich war verwiesen an den Kreisausschuss. Jetzt mussten wir den Antrag tatsächlich doch stellen, über den ich jetzt erzähle, weil es tatsächlich im Kreisausschuss erstmal nicht gelungen ist, zwei völlig diametrale Meinungen zu vereinen. Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Antrag war nämlich, 12 Kompensationsvorschläge zu machen. Das haben sie getan. Es ist dann aber unsere politische Pflicht, tatsächlich die zu bewerten und dazu auch Entscheidungen zu treffen. Das hat lange Zeit nicht geklappt, weil sich auch keiner hinstellen wollte und auch mal sagen wollte, diese Stelle können wir abschalten. Mit dem Beschluss zum Stellenplan und zum Stellenmoratorium, nein, es wollte nicht die Landräte machen, es wollte die Politik machen, er wurde zur finalen Beschlussfassung in den Kreisausschuss verlegt, Johannes, das ist Quatsch, was du erzählst. Mit dem Beschluss zum Stellenplan und zum Stellenmoratorium geht nämlich auch die Verantwortung her, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Und deswegen lasse ich mich auch gerne beschimpfen. Der mit dem Antrag von Grünen, FDP, CDW-Gruppe eingebrachte Kompromissvorschlag ist nämlich ein realistischer Weg, der zwei Ziele vereint. Er sichert zum einen die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und hilft, Überlastungsanzeigen zu verhindern, indem er die sofortige Besetzung der Stellen ermöglicht. Und er hält den Stellenaufwuchs immer noch in Grenzen und gibt der Politik den notwendigen Raum. Wir entscheiden nämlich sofort über die Hälfte der Kompensationsvorschläge und prüfen die Auswirkungen der anderen Hälfte zunächst vertieft, bevor wir dazu final entscheiden. Damit reduzieren wir den Aufwuchs und stellen gleichzeitig sicher, dass die Verwaltung immer noch handlungsfähig bleibt. Der Landkreis Osnabrück hat auch vergleichsweise relativ wenig Mitarbeiter, wenn man sich andere Landkreise anguckt, aber darüber werden wir sicherlich noch später sprechen. Wir haben gerade schon gehört, ne, Moratoriumsverräter, wir sind eingeknickt, wir haben wahrscheinlich gegen ursprünglichen Beschluss verstoßen. Ja, das stimmt, wir haben die Reihenfolge geändert. Der ursprüngliche Beschluss hieß, erst kompensieren, dann besetzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, politische Beschlüsse können und müssen angepasst werden, wenn ein Umsetzen unrealistisch wird, weil es muss realisierbar sein. Das ist kein Einknicken und auch kein Verrat, sondern eine Anerkennung von Notwendigkeiten. Wenn das auf Bundesebene bei Themen wie der Schuldenbremse möglich ist, muss doch auch hier möglich sein, die Realität anzuerkennen. Vermutlich kommt auch das Argument, beziehungsweise wir haben es sogar schon gehört, die Landrätin, die muss Verantwortung übernehmen, die muss Prioritäten setzen. Wir haben es aber anders eingefordert. Wir haben gesagt, wir wollten über diese Stellen entscheiden. Und dann erwarte ich auch, wenn Politik einfordert, final zu beschließen, wie es mit dem Stellenplanbeschluss gestehen ist, dann muss sie auch Verantwortung übernehmen und einen Beschluss fassen. Es ist in zwei KA-Sitzungen nicht erfolgt. Wir konnten keinen Beschluss fassen. Heute ist es dann tatsächlich so gewesen, dass nochmal abschließend darüber entschieden worden ist. Wir haben mit unserem Kompromissvorschlag Verantwortung übernommen. Wir haben Lösungen geboten, wir haben Kompromisse geboten. Und wer mit uns Verantwortung übernehmen will und Kompromissfindung als Grundlage politischen Handels ansieht, der darf unserem Antrag gerne folgen. Danke.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin und Verwaltungsmitarbeitende, sehr geehrte Gäste, Zuhörende und Presse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir befassen uns heute mit dem ersten Nachtrag Stellenplan und ich mache gleich zu Beginn deutlich, wir tragen Verantwortung, Verantwortung für die Aufgaben, die uns unter anderem von Bund und Land übertragen werden. Verantwortung für die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Bereich der Jugendhilfe. Und nicht zuletzt Verantwortung für unser Kreishauspersonal, das diese Aufgaben tagtäglich erfüllen muss. Daher werden wir dem Beschluss zustimmen. Die Personalbemessung durch die INSO hat uns alle aufhorchen lassen. Sie hat unmissverständlich gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Mit den zunächst vorgesehenen 8 zusätzlichen Stellen, jeweils eine pro Sozialraum, setzen wir hier ein wichtiges und richtiges Signal. Als SPD-UWG-Gruppe haben wir im März dem Stellenplan und dem Haushaltsplan nicht zustimmen können. Nicht, weil wir uns der Aufgaben verweigern wollten, sondern weil wir uns in unserer Verantwortung bewusst waren. Wir haben die damalige Forderung nach einer Kompensation von 12 Stellen nicht mittragen können. Denn wir wollten eine klare, sachgerechte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Bedarfen. Die Kreisverwaltung hat nun den Kompensationsbeschluss umgesetzt und uns Vorschläge unterbreitet. Jetzt liegt der Ball bei uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns die Vorschläge genau angesehen. Nicht alle können und wollen wir mittragen. Aber eines ist für uns unstrittig, die Notwendigkeit, die 12 Stellen jetzt freizugeben. Ich will es einmal ganz platt formulieren. Der Laden muss einfach laufen. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die Verwaltung handlungsfähig bleibt, dass Anträge bearbeitet werden, dass gesetzliche Aufgaben erfüllt werden. Alles andere würde zu Recht auf Unverständnis stoßen. Darum werden wir heute die Stellenfreigabe unterstützen, nicht leichtfertig, nicht blauäugig, sondern aus Verantwortungsbewusstsein. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Jutta Ulbricht. Matthias Seestern Pauli.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es ist für jeden offensichtlich, dass der Wahlkampf in vollem Gange ist. Anders ist der Wortbeitrag des Kollegen Eichholz gar nicht einzusortieren. Denn es ist schon amüsant, wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende die Begriffe Sonntagsreden und Lippenbekenntnisse in den Mund nimmt und dann hinterher schiebt, dass sie den Aufwuchs im Stellenplan schon immer kritisch gesehen hätten, aber sie ihn seit Jahren, ich würde mal sagen seit Jahrzehnten, immer mitbeschlossen haben. Es ist im Endeffekt so, dass unter allen Landräten der Vergangenheit der Stellenaufwuchs von der CDU grundsätzlich mitgetragen wurde. Und deswegen ist es schon von dem Interesse, solche Reden hier zu hören. Und man kann ja vielleicht vermuten, ob er sich dann bei den Sonntagsrednern oder Lippenbekenntnissen gegebenenfalls selbst gemeint hat. Das bleibt dann am Ende zu vermuten. Es geht im Endeffekt darum, dass man zur Verantwortung steht, und zwar immer. Und zwar nicht nur dann, wenn man in einer Mehrheitskooperation ist, sondern auch, wenn man in einer Opposition ist. Gewisse wiederkehrende Schemata sieht man ja auch in Berlin, wo viel angekündigt wurde, aber vieles noch nicht umgesetzt oder jetzt vertagt wurde. Das ist ja in Ordnung, aber es wird dein Handeln oder euer Handeln wird ja nicht dadurch irgendwie geläufiger, wenn man jetzt sagt, dass andere auch Fehler gemacht haben. Ich rede ja gerade von dem, was ihr gerade macht und was ihr gerade kritisiert. Und das ist zumindest bemerkenswert. Zur Sache selbst. Ich finde es auch bemerkenswert, dass von der CDU sehr regelmäßig auf Kinderschutz in Reden verwiesen wird. Und jetzt liegt uns ganz konkret auf Grundlage eines Gutachtens die Notwendigkeit vor, hier aktiv zu werden. Und im Endeffekt ist das Ding notwendig, dem zuzustimmen. Und es ist auch notwendig, und das möchte ich im Gleichklang sagen, dass wir eine handlungsfähige Verwaltung haben, die aber trotzdem im Stellenaufwuchs begrenzt bleibt. Deswegen haben wir, sowohl als Grüne, FDP, CDW-Gruppe, dem Stellenmoratorium auch zugestimmt. Aber das, was Maren gerade sagte, ist ja komplett richtig. Man braucht ja eine notwendige Flexibilität, indem wir nämlich sagen, wir sehen das Notwendige auf der einen Seite, wir sehen aber auch das Notwendige auf der anderen Seite. Und daraus ergibt sich unser Antrag, dass wir nämlich sagen, wir wollen den Stellenaufwuchs begrenzen, wir wollen aber auch, dass diese wichtigen Themen, die im Nachtragshaushalt behandelt werden, abgearbeitet werden können. Und daraus ergibt sich bei einer sachlichen Betrachtung und nicht einer wahlkampfpolitischen Betrachtung, dass man unserem Antrag zustimmt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Matthias. Weitere Wortmeldungen zu diesem Top sehe ich nicht. Dann würden wir in die Abstimmung einsteigen. Ich hatte ja vorhin angekündigt, das ist wieder eine schwierige Abstimmung. Ich würde mal vorschlagen, wir haben unterschiedliche Änderungsanträge, unterschiedliche Anträge, dass ich zuerst über den Antrag, die ja alle unterschiedlich sind, über den Antrag der CDU-Fraktion 560-1 abstimmen lassen würde, dann über den Antrag, über den geänderten Antrag der Verwaltung, über die geänderte oder alternative Beschlussvorlage der Verwaltung 560-4 und je nach Ergebnis darüber dann über den grünen FDP-CDW-Antrag. Ja, wenn der 4 die Mehrheit kriegt, dann hat sich der 3 erledigt. Das war mein Gedanke. Das steht jetzt zwischen dieser Ankündigung und eurem Handeln. Jetzt kommt, wenn es da keinen Widerspruch dazu gibt, kommt der CDU-Antrag 560-1. Wer dem folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. 25. Gegenstimmen. 32. Enthaltungen. Damit mehrheitlich abgelehnt. Dann wären wir in der nächsten Abstimmung bei dem Antrag Alternative Beschlussvorlage der Verwaltung 560-4. Wer diesem Vorschlag folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen erwarte ich nicht. Damit mehrheitlich so angenommen und damit hat sich der Antrag der Gruppe Grüne FDP-CDW 560-3 erledigt, weil er in dem vorherigen aufgegangen ist. Das ist die Beschlusslage. Dann wären wir bei Tagesordnungspunkt 11, Änderung der Satzung über die Schülerbeförderung aufgrund von Kapazitätsproblemen im freigestellten Schülerverkehr. Die Überschrift sagt eigentlich alles aus. Auslöser sind die Kapazitätsprobleme in dem freigestellten Schülerverkehr und es wird eine Lösung präsentiert in der Vorlage, umfassend beschrieben mit Übergangsvorschriften und einem seichten Übergang in die dann folgende Lösung, Finanzierungslösung. Wird dazu das Wort gewünscht? Kanke zunächst dran, weitere Wortmeldungen dazu? Sehe ich nicht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Landrätin, Herr Vorsitzender. Wir haben eben über Senioren gesprochen und wenn ich mich umschaue, habe ich den Eindruck, dass sie sehr selbstbestimmt ihr Schicksal in der Hand haben. Jetzt geht es mal um Jüngere und um ganz kleine Menschen bei der Schülerbeförderung. Wir haben in der Gruppe Grüne FDP-CDW vereinbart, dass wir nicht geschlossen abstimmen. Aus gutem Grund. Also die Vorlage ist sicherlich inhaltlich auch nachvollziehbar, aber es ist durchaus zulässig, auch andere Perspektiven einzunehmen. Das will ich hier mal tun. Ich nehme vorweg, dass ich diese Vorlage ablehnen werde aus Solidarität mit den Eltern, die eine andere Entscheidung für die Beschulung ihrer Kinder treffen, getroffen haben und treffen werden, als die Regelschule in der erweiterten Nachbarschaft, die weiterführende Schule im Ort. Es gibt gute Gründe, auch andere pädagogische Konzepte zu wählen. Ich spreche da aus Erfahrung. Mein Sohn hat 7 Jahre lang die Freie Waldorfschule Ewinghausen besucht. Und wir sind sogar umgezogen an eine Bushaltestelle, damit das mit dem Transport besser klappt. Das kann auch nicht jede Familie, ist auch nicht jeder Familie zuzumuten. Aber es spielt eine große Rolle, vor allen Dingen bei den Kleinsten. Da ja auch diese freien Schulen, und ich spreche jetzt explizit für die Waldorfschulen, weil ich die kenne, schon mit der ersten Klasse beginnen und die Stellungnahme der Freien Waldorfschule Melle, die uns ja vorliegt, erklärt das auch, warum es gerade für diese Altersstufe mit diesen großen Einzugsgebieten von großer Bedeutung ist, dass es mit den Transporten und zwar für alle gut klappt. Der Geist dieser freien Schulen beruht auf einer starken Gemeinschaft. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass dort über Schulgelder auch die Familien finanziell sehr viel stärker beteiligt sind und darüber hinaus auch mit vielen zigtausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Sonst würden diese Schulen nicht wirklich funktionieren. Und die Familien, die sich das nicht leisten können, mit hohem Schulgeld in diese besondere pädagogische Richtung zu gehen, für die es auch schwerwiegendere Gründe gibt, irgendwo zwischen Regelschule und Förderschule, da können diese freien Schulen sehr oft gute Arbeit leisten. Also diese zusätzliche Belastung macht es den Menschen, den Familien, den Elternhäusern nicht leichter. Und diese gelebte Gemeinschaft ist für mich auch ein Beispiel, dass ich in den öffentlichen Bereichen in unsere Entscheidungen übertragen kann. Wir sollten diesen freien Schulen und auch denen, die ich jetzt nicht genannt habe, mit dem gleichen Gemeinschaftssinn begegnen, dass die Starken die Schwachen mitnehmen. Auch im Sinne von Sozialfonds ist es in diesen Schulen so geregelt, dass die Elternhäuser, die sich das nicht leisten können, eben mitgenommen werden, entlastet werden, damit alle Kinder Zugang zu diesen Schulen haben, wenn die Eltern entscheiden, es gibt gute Gründe dafür. Ich stimme gegen diese Vorlage und möchte noch mal zu bedenken geben, dass die kompromissbereiten oder kompromissfähigen Einwendungen gerade der Freien Waldorfschule Melle zu überdenken wären. Ich habe die einzelnen Diskussionen in den Fachausschüssen nicht mitbekommen. Ich würde aber dafür plädieren, dass wir noch mal eine extra Runde drehen. Ich weiß nicht, ob es hier noch möglich ist, diesen Beschluss umzudrehen. Ich halte es in heutigen Zeiten nicht für verantwortbar, hier, auch wenn es langsam ausläuft, genau die Schwächsten, die vielleicht dann auch diesen besonderen pädagogischen Bedarf haben, mitzunehmen. Und es sind immerhin 1.300 Kinder, die auf diese freien Schulen gehen. Es ist nicht eine ganz kleine Gruppe und ich denke, wir sind gezwungen, da auch Solidarität zu zeigen. Und das wollte ich einfach nochmal aus meiner Sicht hier kundtun. Danke.
Vielen Dank, Klaus Kanke. Weitere Wortmeldung hierzu? Jörg Brüwer wäre dann der Nächste.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich hatte ich nicht vor, da was zu sagen. Dennoch an den Reden oder den Worten meines Vorredners kam mir eine Perspektive zu kurz und die würde ich hier doch ganz gerne nochmal einwerfen, weil die für diese Entscheidung nicht ganz unwesentlich ist. Sicherlich inhaltlich in den Punkten kann ich Herrn Kanke durchaus recht geben, aber ich würde gerne an der Stelle darauf abstellen, auf den Punkt, dass es um die Schwächsten in unserer Gesellschaft oder in unserem Landkreis geht. Und Fakt ist, so hat uns die Verwaltung ja auch vorgelegt, dass die Motivation dieser Vorlage daher rührt, dass es einfach schlicht und weg einfach die Kapazitäten gar nicht mehr gibt, um alle Anspruchsberechtigten oder auch vor allen Dingen alle jungen Menschen, die das Bedürfnis oder den Bedarf haben, entsprechend hier abzudecken. Ja, also aktuell sieht es ja so aus, dass es, was Taxiunternehmen angeht, auch gar nicht die Möglichkeit gibt, entsprechend diese Abdeckung durchzuführen. Es steht sozusagen in Gefahr, dass noch ganz andere Personengruppen aus dem Raster fallen. Nämlich da geht es dann eben um die Beförderung von jungen Menschen zu den entsprechenden Förderschulen. Da geht es um die Beförderung von jungen Menschen, die verunfallt oder andere Erkrankungen haben und für eine gewisse Zeit lang nicht mit dem Bus zur Schule fahren können. Und die Motivation dieses Antrages und weswegen wir dem auch zustimmen, ist einfach der Punkt, dass wir sagen, in Abwägung der Möglichkeiten, die dem Landkreis und vor allen Dingen auch den ortsansässigen Beförderungsunternehmen gegeben sind, sagen wir, okay, dann setzen wir den Schwerpunkt dahin, dass wir sagen, es soll auf jeden Fall, oder wir wollen alles dafür tun, so muss ich sagen, wir wollen alles dafür tun, dass den wirklich bedürftigen Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, dass es denen ermöglicht wird, entsprechend den Schulort zu besuchen. Natürlich, die anderen von Herrn Kanke beschriebenen Personengruppen haben sicherlich auch ein Bedürfnis, aber in Abwägung der Punkte würde ich sagen, ist es doch, muss es eigentlich unser Antrieb sein, zu sagen, also das sollten wir auf jeden Fall sicherstellen, dass die gerade von mir beschriebenen Personengruppen die Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen. Bei den anderen wäre es schön, aber da gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Danke.
Vielen Dank, Jörg. Andreas Timpe ist der Nächste.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin und Mitarbeiter der Verwaltung, sehr geehrte Damen und Herren. Hat sich was verändert? Nee? Geht's noch? Alles gut. Okay. Verantwortung, das war eben das Stichwort, wo ich gedacht habe, oh, da musst du jetzt doch auch noch mal aufstehen, um was zu sagen. Weil die Verantwortung haben wir natürlich in der SPD-UWI-Gruppe auch gespürt in diesem Zusammenhang und haben uns auch enthalten im Ausschuss für Bildung, weil wir da auch noch nicht so richtig klar waren. Natürlich ist für SPD und UWG die Schülerbeförderung natürlich ein A und O und wir wollen alle, dass unsere Schüler eine große Auswahl an Schulformen haben und sicher zur Schule kommen und natürlich gut ausgebildet werden. Kurz zum freigestellten Schülerverkehr, da haben wir schon, wie Herr Brüwer beschrieben hat, die Schüler mit Einschränkungen, wo wir auch uns noch mehr verpflichtet sehen, natürlich die Schüler vernünftig zur Schule zu bekommen. Und gerade wenn sie körperliche Einschränkungen haben, sei es auch nur temporär mit Beinbruch oder sonstiges, das müssen wir sicherstellen. Der Kostenpunkt ist aber schon nicht unerheblich. Wer in die Vorlage geschaut hat und in die Tabelle der Kosten, da sehen wir Millionenbeträge, die dafür schon mal weg sind. Dann haben wir die Schüler an Ersatzschulen, die dann teilweise auch einen unzumutbaren Weg zur Schule haben. Und auch da unterstützen wir, indem wir dann auch unter Umständen Taxen oder Taxibusse oder Kleinbusse bereitstellen. Die Verwaltung hat uns dann zu Recht Probleme bei der Umsetzung aufgezeigt, die wir auch ernst genommen haben und die ich auch gut nachvollziehen kann. Wir haben natürlich einen Bedarf an erstmal mehr Schüler. Die freien Waldorfschulen als Beispiel sind auch von 36 auf 75 Schülern angewachsen, die den Bedarf angemeldet haben, muss ich dazu sagen. Den Bedarf an Ersatzverkehren. Und da muss man natürlich schon mal sehen, okay, wenn da die Schülergruppe steigt und parallel steigt die auch noch an den wirklich Bedürftigen, die körperliche Einschränkungen haben, dann sieht man schon mal, okay, die Unternehmer werden irgendwann knapp in diesem Bereich. Also wird es schon schwieriger, den Ersatzverkehr wirklich vernünftig aufrechtzuerhalten. Da kann ich natürlich voll bei der CDU mitgehen. Okay, jetzt gucken wir mal von diesem Zuwachs von 36 Schüler auf 75 Schüler. Und da haben wir zum Beispiel, 2018, 7 Jahre alt, glaube ich, waren die Zahlen, 36 Schüler. Das hat 123.000 Euro gekostet. Ich muss mal so ein paar Zahlen machen, das nutzt alle nichts, auch wenn das immer im Zusammenhang mit Schülern wehtut. Und 75 Schüler haben wir heute, die 384.000 Euro Kosten verursachen. Diese Kosten wälzen wir mit dieser Beschlussvorlage nicht ganz auf die Eltern ab, sondern im Sinne des Gemeinschaftsgedankens, der in freien Waldorfschulen und Montessori-Schulen ja allein durch den Elternbeitrag und die Mitarbeit der Eltern gegeben ist, der muss sicherlich in dem Maße verstärkt werden, dass man vielleicht doch irgendwie versucht, Schülergruppen gemeinsam und Fahrgemeinschaften zu bilden, aber man wird immerhin dabei finanziell unterstützt. Auch da nochmal, wir haben auch eben gehört, freie Waldorfschulen, da soll jeder, die Teilnahme soll denn möglich sein. Ja, ich glaube, teilweise ist das auch in der Satzung der freien Schulen so weit verankert, dass da immer ein Mindestsatz auch natürlich ohne finanzielle Unterstützung mit reinkommt. Wir als SPD haben uns natürlich schwer getan und OWG auch, da erstmal zu sagen, oh, Schülerverkehr kein Problem und freigestellt, müssen wir nicht machen. Das tat uns schon weh. Also alles, was mit Schülerverkehren zu tun hat, tun wir uns schwer mit und deswegen haben wir uns enthalten, habe ich schon gesagt. Nichtsdestotrotz bieten wir aber auch ein gutes Angebot an unseren öffentlichen Schulen und stecken da auch eine Menge Geld rein, dass wir auch da ein breites Angebot schaffen. Ob das IGS sind, Oberschulen, Gymnasien, wir haben da mittlerweile auch ein breites Angebot und die Schulen richten sich auch immer noch anders aus, werden zu Ganztagsschulen und so weiter. Daher können wir oder haben wir uns auch entschlossen, dem Antrag so zuzustimmen und der Beschlussvorlage. Und vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas, für diese Erläuterung. Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung über die Schülerbeförderung aufgrund von Kapazitätsproblemen im freigestellten Schülerverkehr. Wer dieser Vorlage folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme? 2. Enthaltungen? 2, 4, 6. Bei 6 Enthaltungen, 2 Gegenstimmen mehrheitlich so beschlossen. Vielen Dank. Wir wären bei Top 14, alt, neu, Top 12, Gesundheitsstandort Ankum. Malte Stakowski wird kurz vortragen.
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte kurz ein paar einführende Worte zu dieser Vorlage beitragen, um auch zu ermöglichen, dass sie von allen gut eingeordnet werden kann. Der Tagesordnungspunkt heißt Gesundheitsstandort Ankum. Dahinter verbirgt sich zunächst einmal die Feststellung, dass das regionale Gesundheitszentrum in Ankum einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung im Norden des Landkreises Osnabrück leistet und das insbesondere durch die dort angebotene ambulante medizinische Versorgung und dementsprechend auch insbesondere durch das dort vom medizinischen Versorgungszentrum angebotene Leistungsspektrum. Warum schlagen wir heute diesen Beschlussvorschlag hier vor, der ja noch gar kein abschließender Beschluss ist, sondern erst einmal nur ein Delegationsbeschluss, mit dem es dem Kreisausschuss ermöglicht wird, Förderungen vorzuschlagen. Wir tun das deshalb, weil wir gerade im Bereich der regionalen Gesundheitszentren, die ja eine niedersächsische Besonderheit sind, einen Raum schaffen wollen, beziehungsweise eine Handlungsfähigkeit des Landkreises und seiner politischen Gremien schaffen wollen, damit der Landkreis gegebenenfalls auch durch eigene Zuschüsse eine Weiterentwicklung des regionalen Gesundheitszentrums begleiten kann, denn wir sehen in diesem Bereich, die Krankenhausreform sagt wahrscheinlich auch all denjenigen hier etwas, die sich nicht regelmäßig mit Gesundheitspolitik beschäftigen, wir sehen in diesem Bereich, dass wir große strukturelle Veränderungen haben und dazu zählt auch die Neueinführung einer Versorgungseinrichtung, nämlich den sogenannten sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen nach dem SGB 5. Und derzeit gibt es viele Gespräche, auch zwischen Landesebene und Landkreis, wie hier eine entsprechende Weiterentwicklung möglich ist, wer dann welche Rolle haben könnte und vor diesem Hintergrund auch die Frage, inwieweit zumindest im Wege eines finanziellen Zuschusses der Landkreis in der Lage wäre, mit einem entsprechenden Zuschuss hier zu unterstützen. Um eine solche Handlungsfähigkeit überhaupt herzustellen, schlagen wir heute diesen Beschluss zur Delegation auf den Kreisausschuss vor, damit wir hier entsprechend einen Beitrag des Landkreises überhaupt entsprechend denken könnten. Ein redaktioneller Hinweis an dieser Stelle noch im Beschlussvorschlag ist ja vorgesehen, dass eine Ermächtigung des Kreisausschusses ausgesprochen wird, der MVZ Nils-Stensen-Kliniken GmbH einen entsprechenden Zuschuss zu leisten. Das ist untechnisch dahingehend gemeint, dass der MVZ-Gesellschaft, die für den Betrieb bzw. das Angebot der ambulanten Leistung am Standort Ankum verantwortlich zeichnet, dass dieser Gesellschaft ein entsprechender Zuschuss dann gewährt werden kann. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einführung in das Thema. Mit diesen Erklärungen weitere Wortmeldungen hierzu erwarte ich eigentlich nicht. Dann kämen wir zur Beschlussfassung. Wer dieser Beschlussvorlage so wie vorgestellt und mit der redaktionellen Anmerkung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit zwei Enthaltungen, damit einstimmig so angenommen. Vielen Dank. Wir wären bei Tagesordnungspunkt 16 alt, 14 neu, Entwurf des 5. Nahverkehrsplanes. Es ist der Entwurf. Hier liegen verschiedene Unterpunkte vor, verschiedene Anträge. Nur zur Einordnung, ich hoffe, das sehen Sie ähnlich, der Antrag der Grünen FDP-CDW-Gruppe 551 wurde im Kreisausschuss als beraten angesehen. Die geänderte Beschlussempfehlung Strich 1 ebenso. Der Kreisausschuss hat ebenso die Stellungnahme der Verwaltung, die Vorlage Strich 2, zur Kenntnis genommen, sodass der hier so bezeichnete Ersetzungsantrag der Grünen FDP-CDW-Gruppe zum Entwurf zur Debatte übrig bleibt, zur Beratung übrig bleibt und dementsprechend auch nachher zur Abstimmung. Das würde ich einfach mal einleitend sagen, sodass sich dieser Punkt strukturiert. Und jetzt würde ich einen der Antragsteller kurz um Erläuterung des Antrages bitten. Birgit Wortmann ist dran. Birgit Wortmann hat das Wort.
Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stellen Sie sich vor, es ist frühmorgens in einem kleinen Dorf im Landkreis Osnabrück, zum Beispiel Schwege. Kein Auto vor der Tür, aber trotzdem kommt ein Bus. Pünktlich, zuverlässig, vielleicht sogar auf Abruf. Das könnte ein Lütti sein, das könnte ein Bürgerbus sein, der zum nächsten Schnellbus fährt oder direkt zum Zielort. Eine ältere Dame kann zum Arzt fahren, ein Jugendlicher zur Schule oder zur Ausbildung, eine Pflegekraft zur Arbeit. Und das könnte auch im ländlichen Raum, wie in Schwege, ohne eigenes Auto möglich sein. Genau das ist nämlich die Vision, die wir haben. Und der neue Nahverkehrsplan, den wir jetzt aufstellen, bietet genau die Chance, Mobilität neu zu denken, völlig anders, als es bis jetzt in den vergangenen Nahverkehrsplänen war. Wir können die Mobilität so denken, dass sie tatsächlich für alle Menschen im Landkreis gewinnbringend ist. Und nicht nur für die Leute, die zufällig im Ort wohnen oder direkt an einer Haltestelle. Mein Vater, der schon jenseits der 80 ist, also relativ deutlich ein Senior, ist gestern zu seiner Enkelin gefahren, die deutlich zu den Jüngeren gehört. Die studiert inzwischen in Nijmegen. Mein Vater hat sich diese weite Strecke nicht alleine zugetraut mit dem Auto und ist deswegen tatsächlich einmal ÖPNV gefahren, was er sonst so gut wie nie tut. Das funktioniert auch hervorragend. Vom Bahnhof Kattenfenne aus kommt man da sehr gut, sogar mit einem oder mit zwei Umstiegen, einmal Umstieg in der Bahn, einmal Umstieg in den Schnellbus, bis rüber über die Bundesgrenze, über die deutsche Grenze rüber nach Holland. Das einzige Stück, wo er mit dem Auto fahren musste, war innerhalb des Landkreises, nämlich von Schwege rüber nach Kattenfenne zum Bahnhof. Und wir hatten die Themen ja vorhin schon. Wir hatten die Themen vorhin bei den Senioren, wir hatten die Themen vorhin junge Leute. Es ist einfach schwierig, überall teilzunehmen ohne ein eigenes Auto, wenn man im ländlichen Raum wohnt. Und zwar in allen Bereichen, egal ob man jetzt zur Arbeit will, zur Ausbildung, zur Schule oder eben einfach nur, um gesellschaftlich Familienbesuche zu erledigen oder eben auch Einkäufe zu erledigen. Daher unser Antrag, wo wir versuchen auf die Möglichkeiten, die sind nicht abschließend, ganz sicher nicht, aber auf viele Möglichkeiten hinweisen wollen, die wir in den neuen Nahverkehrsplan mit einarbeiten können. Wie zum Beispiel eben die Anbindung an Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung an verschiedene Bahnhöfe, die Anbindung an Pflegeeinrichtungen oder sonstige interessante Orte, die man einfach braucht, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Und dafür haben wir ja auch in den letzten Jahren den On-Demand-Verkehr ausführlich getestet in einzelnen Kommunen und gesehen, wie gut das funktionieren kann. Deswegen haben wir auch da einen Schwerpunkt gelegt, dass wir das gerne im ganzen Landkreis ermöglichen wollen. Mit den Schnellbussen kann man tatsächlich schnelle Wege hinter sich bringen, auch ohne Auto. Und auch Radverkehr hatten wir vorhin schon das Thema. Wir müssen in den neuen Nahverkehrsplan einfach alle Möglichkeiten unterbringen, wie man sich modern mit den aktuellen Möglichkeiten, die wir jetzt inzwischen haben, auch bewegen kann. Auch das ist Teil unseres Antrages. Denn insgesamt, nochmal zusammengefasst, Mobilität bedeutet Teilhabe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns intensiv und ausführlich mit diesem Nahverkehrsplan beschäftigen. Und darauf zieht dieser Antrag hin. Ich hoffe, dass ihr dem folgen könnt. Danke.
Vielen Dank, Birgit Wortmann. Weitere Wortmeldungen, Martin Bäumer.
Herr Volzner, liebe Kolleginnen und Kollegen, in meinem Bekanntenkreis pflegt man immer zu sagen, Paris, New York, Kattenfenne. Das macht, glaube ich, die Bedeutung von Kattenfenne sehr deutlich. Und ehrlicherweise ist für mich auch Kattenfenne mein Tor zur Welt. Insofern habe ich hohe Sympathie für jeden, der am Bahnhof Kattenfenne seine Weltreise startet. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, Spaß beiseite. Ich will meinen Redebeitrag vielleicht mal etwas ungewöhnlich mit der Frage an die Landrätin beginnen, wie sie denn diesen Antrag der grünen FDP-CDW-Gruppe einschätzt. Ich zumindest für meinen Teil möchte das wissen, weil ich sonst darüber nicht vernünftig beschließen kann. Wir haben auch in Anwesenheit von Birgit Wortmann in der letzten Woche in Glandorf im Gemeinderat unsere Glandorfer Stellungnahme beschlossen. Diese Stellungnahme beruhte auf dem aktuell vorliegenden Entwurf des Nahverkehrsplans. Das, was wir jetzt heute auf Wunsch der Grünen beschließen sollen, wie wirkt das denn? Ändert das den vorliegenden Entwurf, sodass wir in Glandorf nochmal neu beraten müssen? Ist das eine wesentliche Änderung, wie man das von Bebauungsplänen kennt? Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir das regionale Raumordnungsprogramm wegen einzelner Änderungen das dritte Mal auslegen mussten. Also ist das so, wenn wir dem jetzt gleich folgen, dass wir noch eine erneute Auslegung bekommen, mit der Folge vielleicht, dass der Nahverkehrsplan im Dezember nicht beschlossen werden kann? Oder ist das, was wir gleich beschließen sollen, eine von vielleicht 84 Stellungnahmen, die die Träger öffentlicher Belange, die die Kommunen im Landkreis und andere interessierte Gruppen einreichen? Dann würde ich für meinen Teil sagen, bräuchten wir das nicht beschließen, weil wir beschließen ja heute auch weder über die Stellungnahme der Gemeinde Glandorf, noch über das Umweltforum, noch über andere. Also insofern, Frau Landrätin, bitte an dieser Stelle eine klare Einordnung. Was ist das, was wir hier gleich beschließen sollen, damit ich meinen Redebeitrag darauf aufbauen kann?
Sehr gerne, Herr Bäumer. Was die Grünen hier beantragen, ist eine Konkretisierung von Themen, die im Nahverkehrsplan bereits angesprochen werden. Das heißt, eine neue Auslegung, um ganz konkret zu antworten, ist nicht notwendig. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass meist oder sehr häufig eine Verwechslung besteht zu der Frage, was ist denn der Nahverkehrsplan tatsächlich? Der ist keine dezidierte Beschreibung von ganz konkreten Flächenzuweisung, wie das zum Beispiel im regionalen Raumordnungsprogramm ist. Das ist auch nicht der Plan, der uns nachher getaktete Linien mit entsprechenden Fahrplänen vorschreibt, sondern er ist ein Rahmengerüst, eine Festschreibung zum Beispiel von den Themen, die jetzt hier in dem Antrag beraten werden sollen, wie der ÖPNV der Zukunft gestaltet werden soll und aussehen soll. Und ich will jetzt nicht zu tief eingreifen, was wir in dem Nahverkehrsplan 5.0 jetzt avisieren ist, dass wir Korridore und konkrete Rahmenbedingungen bestimmen, nach denen dann dezidiert die einzelnen VOS-Bereiche mit neu strukturierten Linientaktungen beraten werden können. Das ist dann, Herr Königer sagt immer so schön, das Zwei-Stufen-Verfahren, dann die zweite Stufe, in der es dann tatsächlich ganz konkret wird.
Jetzt haben Sie zwar, Frau Landrätin, sehr ausführlich ausgeführt, aber das hat mir meine Frage noch nicht beantwortet, weil ich jetzt trotzdem immer noch nicht weiß, ob das, was wir heute beschließen, Auswirkungen auf den aktuellen Entwurf hat oder nicht. Oder ob das eine von 84 Stellungnahmen ist, die wir dann sowieso im Dezember im Rahmen des Nahverkehrsplans beschließen.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich würde versuchen, das wäre die zweite Alternative. Also es ist im Prinzip eine Sicht, die konkretisiert auf der Grundlage der Stellungnahme der Verwaltung jetzt in einen weiteren Antrag durch die Grünen gegossen worden ist, die weitere Konkretisierung ergebnisoffen beschreibt. So würde ich es mal formulieren wollen. Es sind keine Festlegungen, es sind keine Priorisierungen dahinter, es sind Erwartungshaltungen formuliert, dass diese Themen sich in angemessener Weise in dem Nahverkehrsplan widerspiegeln. Damit haben wir als Verwaltung kein Problem. Ich bin den Grünen da auch dankbar, dass sie unsere Anregungen im Rahmen der Stellungnahme auch aufgegriffen haben. Und hier ist dieser so benamste Ersetzungsantrag ja inhaltlich auch so konzipiert worden. Die Grundgemengelage, um das auch nochmal zu unterstreichen, ist das, was die Landrätin eben gesagt hat. Es geht jetzt in der Fortschreibung dieses Entwurfsstadiums um die weitere Konkretisierung. Es geht nicht um neue Inhalte, sondern es geht um die Konkretisierung der Methodik, die wir ja schon im ersten Entwurf im Sommer dargelegt haben. Und daran schreiben wir nach wie vor mit Hochdruck. Und damit müssen natürlich dann auch, oder in dem Rahmen werden die Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens natürlich angemessen berücksichtigt. Und ich nach meiner Lesart sehe das jetzt als ein Teil dieses Stellungnahmeverfahrens, wenn ich es mal so etwas unformal formulieren darf.
Dann ist ja für mich trotzdem die Frage zu stellen, ich mache das mal ein bisschen allgemein, warum wir nicht heute auch über die Stellungnahme der Gemeinde Landorf beschließen, weil die liegt ja aktuell auch schon vor und die könnte man ja dafür nutzen, dass man sagt, auch die möchte der Kreistag berücksichtigt wissen, damit dann auch demnächst Kattenfenne gebührend erwähnt wird. Also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, erschließt sich mich das hier nicht. Für meine CDU-Fraktion darf ich aber trotzdem einen Änderungsantrag stellen zu dem Thema, ohne inhaltlich tiefer einzugehen. Aber wenn man das schon so, Frau Landrätin, denn so bezeichnet, dass dein Nahverkehrsplan ja auch keine große Verbindlichkeit hat und dass man das mal eben so zusammenschreiben kann, ohne dass das konkrete Auswirkungen auf Linien hat, was ich ehrlicherweise persönlich anders sehe, weil ich glaube schon, dass ein Nahverkehrsplan, weil er ja auch eine gewisse rechtliche Verbindlichkeit hat, weil er ja auch alle 5 Jahre fortgeschrieben muss, weil er gesetzlich relativ fest determiniert ist, sonst hätte das Land sich das ja sparen können. Damit das Ganze aber nicht zu einer Wünsch-dir-was-Veranstaltung wird, glaube ich, braucht es an dieser Stelle auch einen Beschluss hier dieses Kreistages, wenn denn was beschlossen werden muss, dass das Ganze auch einen Kostendeckel bekommt. Und als Formulierungsvorschlag würde ich das nehmen wollen, was auf Seite 4 der Verwaltungsvorlage steht. Da steht nämlich die Gesamtsumme der im Jahr 2025 für den ÖPNV vom Landkreis aufgewendeten finanziellen Mittel, Klammer auf, inklusive der Landes- und Bundeszuschüsse, der Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen und die Planos der Aufwendungen für Schüler- und Auszubildenden-Tickets und Beförderungsdienstleistungen und der Billigkeitsleistung für das Deutschland-Ticket ist konstant zu halten. Das wäre der Änderungsantrag meiner Fraktion. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Die nächste in der Reihe wäre Agnes Droste, die sich zu Wort gemeldet hat. Und dann nochmal zusammenfassen, wie ich das verstanden habe, Martin Bäumer und alle Kolleginnen und Kollegen. Das, was wir hier hat keine rechtliche Auswirkung, sondern eine faktische. So habe ich Herrn Könniger und die Landrätin verstanden. Das ist eine Anregung, der man folgen kann oder nicht folgen kann. Das wird nachher die Abstimmung zeigen. Und wir haben jetzt zur Kenntnis genommen einen Änderungsantrag, wenn ich das richtig verstanden habe, in puncto Finanzierung. Agnes Drost.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte zum Antrag der Grünen ein paar Bemerkungen machen. Und zwar kann ich dem Antrag der Grünen nicht folgen, aus zwei Gründen für mich. Einmal gehen Ihre Forderungen mir nicht weit genug. Die Anbindung an Lebensmittel, Einzelhandel und die Anbindung von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sind nur zwei Aspekte, die dort erwähnt sind. Und ich frage mich, warum nur diese beiden? Ich hatte am 12. Juni schon Ausführungen dazu gemacht und ich habe das auch so in meine Stellungnahme der Gemeinde Alfhausen formuliert, dass mir auch andere Dinge wichtig sind. Wenn man zum Beispiel die Auswertungen von Lütti für die Samtgemeinde Bersenbrück anschaut, dann ergab sich eine der meistgefahrenen Haltepunkte Lindenstraße in Bersenbrück. Was ist dort? Kein Gesundheitszentrum, kein Pflegeheim, kein Lebensmitteleinzelhandel, sondern das Rathaus der Samtgemeinde Bersenbrück. Also warum sollten wir nicht auch Rathäuser als eines der Kriterien einbauen? Oder warum sollten wir nicht Schwimmbäder einbauen? Es gibt ganz viele Punkte, die man einbauen könnte. Aber mein Vorschlag schon im Planungsausschuss im Juni war eigentlich, dass wir das andersherum organisieren müssen. Wir müssen uns Mobilitätskennziffern angucken. Was meine ich damit? A, muss man schauen, wie viele Wege und Fahrten werden pro Person und pro Tag eigentlich getätigt. Das müsste untersucht werden. Und B, viel wichtiger für mich, wie stark ist die Bevölkerung im Einzelnen motorisiert? Nicht nur Senioren in Pflegeheimen brauchen einen ÖPNV, sondern auch unsere Jugendlichen, beziehungsweise Leute, die sich ein Auto nicht leisten können. Und ich denke, dass gerade so ein Mobilisierungsgrad, den man einfach über Daten, die hier im Kreishaus schon vorhanden sind, die man hier bekommen könnte, wäre viel einfacher, als alle Punkte aufzuzählen, wohin eventuell ein ÖPNV gebraucht wird. Punkt 2. Im Antrag werden eine kreisweite Strategie für den Einsatz von flexiblen Angebotsformen als ein Baustein des Basisangebots zu entwickeln gefordert. Das ist aus meiner Sicht eine erhebliche Änderung der Zielausrichtung des Entwurfs des Nahverkehrsplans. Ich bin kein Jurist, aber für mich ist das eine erhebliche Änderung des Nahverkehrsplans, weshalb dieser erneut ausgelegt werden müsste, wenn wir das wirklich beschließen. Überhaupt finde ich, dass die Tatsache, dass dieser Nahverkehrsplan weder ein Netz, keine Linienführung, keine Fahrpläne, keine Taktung und vor allen Dingen auch keine Kosten benennt, für mich die Katze im Sack ist, zu der ich eine Stellungnahme abgeben musste. Vielen Dank.
Vielen Dank, Agnes Droste. Volker Brandt hatte sich noch gemeldet. Gibt es weiteren Redebedarf hier zu diesem Tagesordnungspunkt, außer Michael Löhmann? Das ist nicht der Fall.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, sehr geehrte Kollegen, ich kann mich an dieser Stelle eigentlich kurz fassen. Ich hatte eigentlich, sobald das Thema Nahverkehrsplan aufgerufen wird, hat das ja hier so den Charakter wie der die Haushaltseinbringung im Bundestag, führt in der Regel immer zu so einer Generaldebatte für und gegen die Landrätin, das Wahlversprechen gegenübergehalten werden. Und ich bin an dieser Stelle froh, dass wir es noch nicht so weit haben, dass dieses Thema mal ausgeblendet worden ist. Sondern wir uns auch sachlich mit dem Nahverkehrsplan beschäftigen. Der Nahverkehrsplan ist so schön bezeichnet worden im Ausschuss für Planen und Bauen, wo er umfassend vorgestellt worden ist als Werkzeugkiste. Das heißt, dass man Datenmaterial erhebt, wo sind Verkehrsströme, wo ist ÖPNV erforderlich und daraus dann abgeleitet werden, konkrete Routen, welche Verkehre fahren sollen und Ähnliches. Darauf will ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Ich freue mich, dass die Gruppe Grüne, FDP, CDW sich mit diesem Entwurf des Nahverkehrsplans detailliert auseinandergesetzt hat und konkrete Vorschläge unterbreitet hat, wie dieser Nahverkehrsplan geändert werden kann. Wir haben ähnlich wie die CDU das Problem gesehen, wir können nicht einfach beschließen, das muss mit rein, sondern wir haben gesagt, wenn etwas möglich ist, kann es nur ein Prüfauftrag sein. Und haben im Ausschuss für Planen und Bauen auch darum gebeten, dass die Verwaltung eine entsprechende Stellungnahme dazu abgibt. Diese Stellungnahme ist seitens der Verwaltung abgegeben worden und hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Gruppe Grüne, FDP, CDW ihren Antrag entsprechend geändert hat und im Wesentlichen als Prüfaufträge auch entsprechend formuliert hat. Was diesen Antrag angeht, möchte ich erstmal einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, nämlich dass über alle 6 Punkte gesondert abgestimmt wird. Und zwar vor dem Hintergrund, weil unsere Gruppe auch mit Punkt 1 und Punkt 2 mitgehen kann. Das Gleiche gilt auch für Punkt 5 und Punkt 6 des Antrages. Nur bei Punkt 3 sehen wir es nicht so wie die Antragsteller, nämlich dass aus kann ein soll werden sollte. Wir halten diese Formulierung kann nach wie vor für angebracht und auch sachrichtig, damit daraus kein Rechtsanspruch erweitern kann. Was den Punkt 4 angeht, da sehe ich so ähnlich, wir wissen ja noch gar nicht, welche Busse fahren sollen, auf welchen Linien sie fahren sollen, aber das ist wieder typisch deutsch, dass man sich schon überlegt, ob diese Busse dann auch Fahrräder mitnehmen können oder keine Fahrräder mitnehmen können. Und deshalb stellen wir dort den Änderungsantrag, die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Mitnahme von Fahrrädern als Maßnahmensteckbrief in den NVP 5.0 aufgenommen werden kann, so also dass das Ergebnis offen formuliert wird. Nicht, dass die Mitnahme von Fahrrädern verpflichtend ist, sondern dass das zunächst seitens der Verwaltung zu prüfen ist, ob das technisch überhaupt umsetzbar ist. Das war meine Ausführung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Volker Brandt. Michael Lührmann ist der letzte Redner in dieser Debatte, voraussichtlich.
Wie immer ankündigt, sich kurz zu halten. Ich halte es eingangs, wie Volker Brandt gesagt hat, für wichtig, in dieser Thematik sachlich-inhaltlich zu bleiben und nicht ewig wieder auf Verfahrensfehler zu setzen, um irgendwelche Verwaltungen oder Verwaltungsspitzen vorzuführen. Und deshalb umtreibt mich doch der Wille, hier noch einmal darauf einzugehen, was Sie gerade den beiden CDU-RednerInnen abverlangt haben von der Verwaltung und von dem Nahverkehrsplan, nämlich die ewige erneute Auslage nach neuen Eingebungen. Dann müsste man ja auch nach jeder Eingebung aus jeder Gemeinde, aus jeder Stadt diesen neuen Verkehrsplan neu auslegen. Und das vor dem Hintergrund, dass eben jene Fraktion eigentlich eingefordert hat, den 4. Nahverkehrsplan gar nicht vorzuschreiben, sondern sofort den 5. zu machen. Dafür hätte man ja genügend Zeit gehabt. Darauf möchte ich an dieser Stelle nochmal verweisen. Und wenn wir dann auf die letzten 10 Minuten zurückblicken, dass der erste Redner eine Deckelfinanzierung einfordert beim Geben vom Pult hier und die nächste Rednerin dann wiederum einfordert weitere Maßnahmen in den Nahverkehrsplan, der ja eine Vision darstellt, das habe ich glaube ich schon einige Male hier versucht darzulegen. Das ist schon irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, die da gefordert wird im NVP, mit welcher Motivation. Das muss sich jetzt jeder selber denken. Darauf möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal verweisen. Wir glauben, es war der richtige Weg mit dem 5. Nahverkehrsplan und haben entsprechende Eingebungen gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Michael Lührmann. Johannes Eichholz. Ich habe gesagt, voraussichtlich. Ich weiß ja nicht, was du sagst im Vorfeld. Deswegen
Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, nur ganz kurz von meiner Seite noch die Bemerkung. Ich glaube, wir müssen, und da bin ich auch bei dem Kollegen Volker Brandt, wir müssen uns mal konkret mit den Dingen beschäftigen. Und das ist auch das, was wir ja schon seit 2 Jahren hier einfordern. Und ich glaube nämlich nicht, dass wir den Menschen damit Genüge tun, wenn der Nahverkehrsplan das Beschreiben von Visionen ist, sondern es muss endlich mal konkret werden. Und das ist auch die Und das ist auch die Erwartung, die wir haben. Und das ist die Erwartung der Menschen, die an den Bushaltestellen stehen, an denen dann kein Bus kommt, anders als angekündigt. Oder die Menschen, die an der Bushaltestelle stehen müssen und ewig warten müssen. Oder die Menschen, die keinen Bus haben, wobei woanders leere Busse durch die Gegend fahren. Das ist die Erwartung, die wir haben. Und die haben wir vor 2 Jahren schon geäußert. Und mir reicht es und uns reicht es nicht, wenn wir hier jetzt wieder irgendwelche Visionen beschreiben. Aus meinem Eindruck heraus ist das, was wir bislang vorliegen haben, bis Dezember, ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber nach meinem Eindruck ist das, was wir bislang vorliegen haben, eine Anleitung zum Schreiben eines Nahverkehrsplans. Aber noch nicht das, was wir inhaltlich da erwarten dürfen. Deswegen, es ist noch Zeit bis Dezember. Wir sollten uns hier mit dieser Scheindebatte nicht aufhalten, sondern wirklich konkret werden und die Dinge bis dahin bitte auch so weit zusammenbekommen, dass wir substanziell besser werden können. Das haben wir nämlich in den letzten 7 Jahren noch nicht geschafft. Dankeschön.
Vielen Dank, Johannes Eichholz. Matthias? Also wer es hinten nicht ganz verstanden haben sollte, Matthias Seestern-Pauli hat für die Gruppe gesagt, dass sie den Änderungsanträgen, den Änderungswünschen von Volker Brandt vorgetragen zustimmen würden und damit aber auch vielleicht erwarten, dass die getrennte Abstimmung dann nicht durchgeführt wird. Das ist prozessökonomisch, würde ich mal sagen. Dann haben wir keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Tagesordnungspunkt. Dann haben wir einen Änderungsantrag vorliegen, der bleibt noch bestehen, so wie ich das verstanden habe. Das war von Martin Bäumer vorgestellt. Der bezieht sich, um das nochmal zu sagen, so wie ich es verstanden habe, der bezieht sich auf die ursprüngliche Stellungnahme der Verwaltung 551-2. Das ist die Vorlage. Dort auf Seite 4 unter dem Stichwort Finanzierung. Und bei dem Stichwort Finanzierung lautet der Satz: Die Gesamtsumme der im Jahr 2025 für den ÖPNV vom Landkreis Osnabrück aufgewendeten finanziellen Mittel, in Klammern inklusive der Bundeszuschüsse, der Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen und die Planers, der Aufwendungen für Schüler- und Ausbildungstickets und Beförderungsleistungen und der Billigkeitsleistung für das Deutschlandticket, das war alles die Klammer, soll für die Laufzeit des 5. Nahverkehrsplanes konstant gehalten werden. Und dieses soll, was hier noch steht, soll geändert werden in ist. So habe ich den Änderungsantrag verstanden. Ist konstant zu halten, soll von soll auf ist geändert werden. Und der zweite Satz, der dann folgt in der Beschreibung, bleibt logischerweise. Das habe ich jetzt so verstanden. Das war ein Änderungsantrag zu der ursprünglichen Situation. Wer diesem Änderungsantrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Wir sind bei 39. Enthaltungen? Damit Antrag abgelehnt und dann wären wir bei der Vorlage in dem Antrag der Grüne FDP-CDW-Gruppe mit der Bezeichnung 551-3. Wir haben die 6 unterschiedlichen Beschlusspunkte. Der 4., so nach Rücksprache vorhin, der 4. lautet: Die Verwaltung wird beauftragt, die Mitnahme von Fahrrädern als Maßnahmensteckbrief in den NVP nach Verkehrsplan 5.0 aufzunehmen. Diese Formulierung soll umgewandelt werden in einen Prüfauftrag, damit nicht die Verbindlichkeit entsteht. So wäre dann die Formulierung aller Punkte zu verstehen, der 4. so geändert. Der Punkt 3 wird gestrichen, sodass 4, 5, 6 die neuen 3, 4, 5 sind und wir nur noch 5 Punkte zum Beschluss haben. Wer diesem Beschlussvorschlag, diesem geänderten Beschlussvorschlag so zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, wie eben nur andersrum, Enthaltung, eine Enthaltung, damit mehrheitlich so angenommen. Vielen Dank dafür.
OS Radio 104,8, mein Radio für die Region Osnabrück.